Lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei diese Herrlichkeit und Macht. Es dreht sich um Jesus Christus und wir wollen und dürfen, da wir seine Kinder sind, den Herrn Jesus Christus verherrlichen mit unserem Leben. Wer hier mag es, ein Geschenk zu kriegen? Gar nicht, okay? Überhaupt nicht. Ja, so, super, du bist der Erste. Wer hier kriegt vielleicht diese Woche Geschenke? Also, der James hat Geburtstag eben am Donnerstag. Ja, James wird endlich 3. Nein, das stimmt nicht. Das ist mein Humor ist schlecht, oder? James wird 14, unglaublich. Und ja, diese Woche Donnerstag hat James Geburtstag. Der wird dann einige Geschenke bekommen. Natürlich freut man sich darüber. Ein Geschenk zu kriegen ist was Besonderes, weil ein Geschenk etwas ausdrückt. Es drückt aus, dass ich dich lieb habe, dass ich dich schätze und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was kann ich für dich tun, das dir eine Freude bringt, oder? Also ich kann euch versichern, ich kann James versichern, ich habe für James jetzt und Grace und ich, als wir die Geschenke ausgesucht haben und auch mit ihm natürlich darüber gesprochen haben, wir haben jetzt nichts ausgesucht, das James nicht mögen wird. Wir haben ihm nichts gegeben, wo wir wissen, na, James mag das überhaupt nicht. Zum Beispiel irgend so ein Teekanne oder sowas. Das haben wir ihm nicht geschenkt. Also das wäre etwas vielleicht für die Kirsten, aber nicht für James. Also könnt ihr euch vorstellen, wir schenken James eine Teekanne für seinen 14. Geburtstag. Der würde sagen, danke, hoffentlich heirate ich irgendwann mal und meine Frau kann sie eine Freude daran haben. Aber das würde ihm keine Freude machen. Glaubt ihr, dass Gott mit uns irgendwie anders umgeht? Dass er uns Gaben gibt, Geschenke gibt, wo wir sagen, oh nein, okay, danke. Ah, jetzt gerade genau das musste ich bekommen und jetzt muss ich das einsetzen. Was soll ich jetzt tun? Nein, Gott ist nicht weniger liebevoll wie wir. Gott gibt uns auch gute Gaben. Gaben, die zu uns auch passen. Unsere Persönlichkeit, unser Hintergrund, alles, was wir erlebt haben. Manchmal aber ist es schon der Fall, dass er uns Gaben gibt, wozu wir noch nicht verstanden haben oder begriffen haben, dass wir dazu fähig sind. Dass das eigentlich etwas ist, das zu uns passt. Und das ist spannend. Das erleben wir auch mit unseren Kindern, oder? Dass unsere Kinder manchmal sich nicht trauen, gewisse Dinge zu tun, aber wir als Eltern beobachten unsere Kinder und wir sagen, naja, von meinem Aussichtspunkt, also von meiner, was ich da sehe, die Persönlichkeit, die Fähigkeit, die Gaben sind schon da. Du traust dich einfach noch nicht. Gott kennt uns viel besser, als wir Eltern unsere Kinder kennen. Und er schenkt uns Gaben, die wirklich zu uns passen und auch die sein Reich, sein Werk voranbringen, die nützlich sind für das, was er in dieser Welt tun möchte. Und er ist wunderbar in dieser Sache. Es ist wirklich, wirklich, er ist Gott, allwissend und liebevoll, gnädig und gut, und er tut das, was am besten ist. Ich glaube, wenn wir unsere eigene Situation betrachten, das Problem, das wir immer wieder haben, ist, dass wir uns selbst als Eigentümer betrachten und nicht als Haushalter. Gott schenkt uns Dinge oder Gaben und Fähigkeiten, und wir denken, Gott hat mir das gegeben, damit es mir gut geht, damit ich das für mich verwenden kann. Aber Gott ist, ihm gehört alles. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der uns überhaupt unser Leben gegeben hat, alle unsere Gaben. Und er schenkt uns diese Dinge, damit wir sie auch sinnvoll für ihn einsetzen können. Das Problem ist, wir betrachten uns selbst als Eigentümer unserer Gaben statt als Haushalter Gottes. Wir denken oft, dass das trifft nur solche materielle Sachen. So, okay, ja, ich soll spenden. Okay, das gehört dazu, aber das ist nicht wirklich alles, worum wir hier drehen. Das ist nur ein ganz kleines Teil davon. Natürlich, unsere Finanzen, unser Geld sollen wir sinnvoll einsetzen für den Herrn. Aber Gott hat uns so viel mehr gegeben. Und es gibt mehrere Listen von solchen Gaben, die wir im Neuen Testament finden. Und diese Gaben, das, was er uns gibt, und Finanzen könnte eine davon sein. Aber nicht jeder hat viele Finanzenmöglichkeiten. Also das ist sehr unterschiedlich von einem zum nächsten. Es dreht sich aber vielmehr um andere Sachen. Was wir erkennen und verstehen dürfen im gesamten Bild des Wort Gottes ist, dass du und ich eine Verantwortung haben vor Gott. Wir haben diese Verantwortung vor Gott, unsere Gaben für sein Reich sinnvoll einzusetzen. Gott schenkt uns das, was er uns schenkt, weil er einen Grund dafür hat. Er will, dass wir damit ewige Schätze sammeln, dass wir für sein Reich etwas erreichen, dass wir uns für ihn einsetzen. Und das ist ein Vorrecht. Das ist nichts Schlimmes. Das ist was Wunderbares und Positives. Stellt euch vor, das ist etwas, das in der Ewigkeit bleibt. Das, was wir auf Erden tun, das bleibt auf Erden, wenn es nur irdisch ist. Aber das, was wir für den Herrn tun, das, wie wir seine Gaben, die er uns gegeben hat, für ihn einsetzen, das ist genau, was Kolosser 3, Vers 1 sagt, dass wir das suchen sollen, was droben ist. Und nicht nach das, was unten ist, hier auf Erden. So, wir haben diese wunderbare Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und in der Bibel gibt es im Neuen Testament 5 verschiedene Listen dieser Gaben. Und interessanterweise, schaust du diese 5 Stellen an, merkst du, dass jede Liste sich unterscheidet von den anderen. Man könnte es so sagen, dass sie sich so unterscheiden. Auf alle 5 Listen kommen unterschiedliche Gaben vor. Und auf keiner Liste sind kommen alle gleiche Gaben vor. Also jede Liste hat was dazu gegeben, das die andere Liste nicht hat. Oder es ist einfach nicht gleich. Römer 12 ist eine Liste. Römer 12, 6 bis 8. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt aufschlagen, es sei denn, ihr möchtet das. Ich lese das nur ganz schnell durch, was die Gaben, die hier in Römer 12 sind, was die aufgelistet sind. Weissagung, dienen, lehren, ermahnen, geben und Barmherzigkeit. Interessant. Weissagung, dienen, lehren, ermahnen, geben und Barmherzigkeit. Alle auf der gleichen Ebene. Das Geld ist nicht irgendwie wichtiger als die anderen. Es ist nur eine Gabe. 1. Korinther 12, 7 bis 11. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Wirkungen von Wunderkräften, Weissagung, Unterscheidungsvermögen, verschiedene Sprachen, Auslegung von Sprachen. Und da siehst du hier eine sehr interessante Liste, wo manche Dinge für uns schwer sind zu verstehen. Wunder, Wunderkräfte, was ist damit gemeint? Diese Stelle zeigt uns auch, dass nicht alle Gaben, die Gott jemals gegeben haben, in jeder Zeitalter weitergegeben werden. Wie wir eigentlich dann auch in der Epheser 4 Stelle sehen, da ist eine Gabe aufgelistet und das heißt Aposteln. Aber heute gibt es keine Apostel mehr. Ein Apostel ist jemand, der Jesus persönlich in Begegnung mit Jesus gekommen ist und von Jesus den Auftrag bekommen hat, als Apostel zu dienen. Das ist nicht einfach ein Leiter in der Gemeinde. Das ist die andere Gabe, die hier steht, Hirtenlehrer. So, wir wissen, Apostel gibt es nicht mehr. Andere Gaben gibt es auch nicht mehr. Und alles, was es in dieser Welt gibt, prüfen wir anhand von dem, was im Wort Gottes ist. Wenn es Wunderkräfte geben würde heute, dann müsste es 1:1 die gleiche Wunderkräfte geben, wie es im Alten Testament, im Neuen Testament in der Apostelgeschichte gegeben hat. Und das ist einfach nicht der Fall. Also, nur weil die Listen und die Gaben da sind, heißt nicht, dass Gott das immer fortwährend oder wie sagen wir das so, immer weiterhin gibt. So, was noch? Eine andere Liste, 1. Korinther 12. Apostel und Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Heilungen, Hilfeleistungen, Leitung und Sprachen. Und dann hier reden und dienen, 1. Petrus 4. Ich möchte vorstellen, dass wenn wir diese Listen betrachten, es gibt gewisse Menschen oder Brüder, die meinen, man soll anhand dieser Listen, innerhalb dieser Listen, deine Gabe suchen. Es gibt diese Gaben und sonst nichts. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist zu eng. Da begrenzen wir Gott. Dann sagen wir, es dreht sich um Listen noch einmal. Und das finde ich als eine gesetzliche Denkweise. Gott gibt uns Fähigkeiten und Gaben, die hier nicht aufgelistet sind, die sehr wohl für das eben für die Erbauung der Gemeinde und der Geschwister wichtig sind. Glaubst du, dass Paulus damals irgendjemand kannte, der sich mit Computern unglaublich gut ausgekannt hat? Gab es eben ein Windows minus, was weiß ich, 20? Jetzt kam Windows 10, das musste irgendwo so ein Vor-Windows-Geschichte gewesen sein. Natürlich nicht. Aber ist das etwas, das heute sehr hilfreich ist in unserer modernen Welt und wo wir Geschwister brauchen, die sich damit auch auskennen und so dienen können? Die Antwort da ist ja. Gibt es Geschwister, die egal, sie würden so gerne sich mit einem Computer auskennen und sie geben sich wirklich Mühe, aber sobald sie diese Tastatur berühren, explodiert es. Oder es gibt so eine Warnmeldung, du hast was Illegales gemacht. Meine Mutter, sie ist jetzt 84, kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, bevor sie ihr Schlaganfall hatte und meine Eltern haben ihren ersten Computer gekriegt und die haben irgendwas getan und da stand auf dem Bildschirm, du hast ein illegales Befehl gegeben. Und meine Mutter war erschrocken. Was? Was haben wir getan? Haben uns jetzt strafbar gemacht? Wir haben das Gesetz gebrochen. Nicht jeder kann mit Computern umgehen. Da siehst du, auch hier gibt es besondere Fähigkeiten und Gaben. Was ist deine Gabe? Was kannst du? Und wozu will der Herr dich verwenden? Ich glaube, es ist besser, dass wir nicht eine Liste anschauen. Natürlich betrachten wir diese Listen und das fließt in unsere Überlegungen hinein, weil wir immer noch viele Dinge hier brauchen. Dienen, lehren, ermahnen, geben, Barmherzigkeit, Verkündigung, so viele Sachen. Natürlich, das gibt's auch. Aber wenn du diese Dinge liest und du sagst, na, eigentlich passt zu mir gar nichts, was da draufsteht, sag mir bitte nicht, dass du gar keine Fähigkeiten hast. Was kannst du? Setz das für den Herrn ein. Diese Liste zeigt uns, dass Gott sehr vielfältig uns Gaben gibt und dass wir diese Gaben wirklich erleben dürfen und verwenden können. Ich glaube, 1. Petrus 4 sagt uns das wunderbar mit diesem wunderschönen Wort in Vers 10. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Diese Gnade, diese Gaben sind mannigfaltig, die sind vielfältig, die sind unbegrenzt. Und du hast etwas, was du für den Herrn einsetzen kannst. Also wir erkennen, wie wir gesehen haben hier in Vers 7, dass das Ende aller Dinge nahegekommen ist. Jesus könnte jederzeit zurückkommen. Was sollen wir tun, um vorbereitet zu sein für seine Wiederkunft? Erstens, beten, wie besonnen und nüchtern beten. Zweitens, innig einander lieben. Und drittens, dienen. Und wie dienen? Mit der Gabe, die du von Gott bekommen hast. Mit den Fähigkeiten, die du hast. Setz das für den Herrn Jesus ein. Und sei nicht schüchtern. Sei nicht zurückhaltend. So, wir wollen diese Gaben heute genauer betrachten. Unsere Verantwortung ist, diese Gaben sinnvoll und wirklich hingegeben für den Herrn einzusetzen. Als erstes sehen wir in dieser Stelle, dass Gott uns diese Gaben gegeben hat, damit wir sie weiterschenken können. Gott will nicht, dass wir die Gaben für uns verwenden. Die Lehre Jesu über das christliche Leben als sein Jünger hat Paulus sehr schön zusammengefasst in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Und Paulus hat es so zusammengefasst. Er sagt, geben ist glückseliger als nehmen. Geben ist glückseliger als nehmen. Und wenn du davon auch überzeugt bist und das verstanden hast, dann bist du einer, der wirklich ständig Freude haben kann. Ein glückseliges Leben hast du, oder? Weil geben ist nicht schwer. Geben kann jeder. Das heißt nicht, du musst Geld haben, um zu geben. Du kannst geben, indem du jemanden anlächelst. Und das klingt komisch, aber es stimmt. Es stimmt wirklich. Also ich habe einmal, also vor einigen Jahren, und ich mache das immer noch heute, aber es ist nur einmal passiert, dass ich eine Frau ständig auf dem Weg in der Schule begegnet bin. Und sie war auch von unserer Volksschule. Und es ist einfach mein ich weiß nicht, es ist einfach meine Handhabung. Wenn ich jemanden öfter sehe, dann begrüße ich sie und lächle sie an und sage Guten Morgen. Und das war es meistens. Und diese Frau dann einmal hat mich am Ende des Schuljahres kurz angehangen und sagte, danke, dass Sie jeden Tag so glücklich und freundlich sind. Das ist ermutigend. Und ich habe gesagt, ja gerne. Du denkst, das ist ja nichts. Aber weißt du, wie viele Menschen nie ein Lächeln sehen in einem Tag? Und Leute gehen so herum. Wir können so viel schenken, indem wir einfach Liebe in unserem Herzen für alle Menschen haben, diese innige Liebe, und das dann auch mit unserem Dienst ausstrahlen. Gott hat uns diese Gaben gegeben, damit wir sie weitergeben können. Erstens geben, weil alles, was du hast, das hast du von ihm auch empfangen. Denk nicht, dass auch wenn du hart gearbeitet hast, um dein Geld zu verdienen oder um deine Kenntnisse anzueignen, deine Ausbildung zu bekommen, damit du wirklich vorankommst, denk nicht für eine kleine Sekunde, dass du das tatsächlich ganz alleine in eigener Kraft geschafft hast. Das ist eine Gabe Gottes, dass du überhaupt so denken kannst, dass du überhaupt so gesund bist, dass du das schaffst, dass du in einer Gesellschaft bist oder in einem Land bist, wo das überhaupt möglich ist. Dass du das geschafft hast, bis zum Ende durchzuhalten. Jesus hat es so beschrieben, dass der Herr Gott uns Gnade zeigt, indem er es regnen lässt auf die Bösen und auch auf die Guten. Wir alle profitieren davon, dass diese Welt funktioniert. Und dass du diese Fähigkeiten hast, es ist eigentlich eine arrogante Ansicht zu denken, das habe ich alles in meiner Kraft getan. Wir nehmen nicht die Zeit dafür, aber es gab einen König im Alten Testament, der hieß Nebukadnezar. Und er hat viel erreicht. Und in seiner Hochmut sagt er, schau mein Reich an, alles was ich in meiner Weisheit geschafft habe. Und dann hat Gott ihm ganz kurz, sehr schnell Demut gelehrt, indem er ihn mit einer sehr ungewöhnlichen Krankheit eben geschlagen hat. Und danach, nachdem er wieder gesund war, sagte er, jetzt habe ich gelernt, wer wirklich zuständig ist für alles. Und das ist Gott. Lass uns als Anfang erkennen, alle Gaben, alles was wir haben, ist ein Geschenk Gottes und er ist gnädig. Weil er gut ist, gibt er uns diese Dinge. Wir möchten auch erkennen, dass alle diese Gaben, die wir nützen, werden als Christen durch den Heiligen Geist ermöglicht und die Kraft kommt von ihm. In Apostelgeschichte kommt es sehr oft vor, dass der Geist Gottes als Gabe betrachtet wird. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das war zu Pfingsten. Ein Christ, jemand, der ein Gläubiger ist, ist jemand, der den Geist Gottes inwohnend hat. Und das zeigt sich nicht durch irgendwelche Zungenreden oder komische Sprachen oder komische Auswirkungen. Die Frucht des Geistes in Galater Kapitel 5 zeigt uns, wie sich das zeigt. Selbstbeherrschung ist einer dieser Dinge. Dass wir unter der Leitung und Beherrschung des Heiligen Geistes stehen und Kontrolle haben über unsere Sprache und auch über unser Körper und alles, was wir tun. Unkontrolliert lachen oder unerwartet reden und solche Dinge, das ist nicht geistlich. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Das widerspricht Selbstbeherrschung. Aber reden in einer Art und Weise, die vom Geist geleitet ist, die diese Liebe und diese Gnade und diese Barmherzigkeit auch zeigt, auch wenn es schwer ist, weil das in deinem Herzen steckt. Übrigens, das ist 1. Petrus die ganze Zeit, oder? Hey, ihr seid ein Zeugnis, seid bereit, eine Antwort zu geben, auch wenn ihr leidet. Lasst zu, dass der Geist Gottes durch euch spricht. Und wir kommen gleich dazu in Vers 11. Diese Gabe ist der Geist Gottes. Setz das für den Herrn Jesus ein. Er hat dir das gegeben und das darfst du tun. Und denk nicht, dass der Geist Gottes nur kommt und dich befähigt, um zu predigen oder zu reden. Das kann sein, dass du durch den Geist Gottes und mit seiner Kraft von Jesus erzählen sollst. Es wird hoffentlich immer wieder vorkommen. Aber wisst ihr, dass auch im Alten Testament es Beispiele gibt von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, um handwerkliche Dinge zu tun? Das ist interessant, aber in 2. Mose 31, Vers 2 bis 5, lernen wir einen Mann kennen, der heißt, und ich hoffe, ich sage seinen Namen jetzt richtig, Bezalel. Bezalel war ein Mann, und da steht in Vers 2, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Ures, des Sohnes Hures vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Wieso? Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und Geschicklichkeit. Wofür? Für jede Arbeit. Interessant. Um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so dass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Der war ein Künstler. Der war ein Handwerker. Wir haben hier in der Gemeinde ein wunderschönes Bild vom Kreuz und vom offenen, leeren Grab. Das hat ein Bruder, der Bruder Peter, hat das für uns gemacht. Das ist was Wunderschönes. Wer hat ihm die Fähigkeit gegeben, das zu machen? Ja, der hat geübt und so weiter. Keine Frage, natürlich. Aber die Fähigkeit, das ist eine Gabe Gottes. Sehr oft sind diese Gaben Dinge, die einfach ein Interesse sind, die wir haben. Etwas, das in uns, ja, uns so anreizt und wir haben einen Wunsch dazu, das zu machen. Und dann lernen wir das auch mehr und mehr und besser und besser. Und lernen wir dazu, wie kann ich das dann jetzt auch sogar für den Herrn einsetzen. Und das ist was wirklich Schönes. Vielleicht erkennst du etwas auch Ungewöhnliches. Wir hatten gestern unser erstes Kids Club Jugendtreff. Und da waren zwei Frauen, sie haben ihre Gaben verwendet gestern. Wisst ihr, was die gemacht haben? Sie haben gekocht. Ist das jetzt irgendwie weniger wichtiger, als dass man das Wort in einer Predigt verkündigt? Oder dass man das Wort an diesem Tag gelehrt hat? Nein, auf gar keinen Fall ist das weniger wichtiger. Wir haben auch Brüder und Geschwister, die helfen mit verschiedenen finanziellen Dingen, Buchhaltung und solche Sachen. Putzen in der Gemeinde. Eben EDV habe ich schon erwähnt. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Helfen uns, damit die Gemeinde halbwegs schön ausschaut. Also wenn ich für Deko zuständig wäre, dann wäre alles sehr kahl und sehr nicht besonders einladend, weil das für mich unbedeutend ist. Aber für andere Leute soll es einladend sein. Das ist okay. Brauchen wir mehrere Meinungen? Die Kinder und die Erwachsenen, die mit uns unser Musikdienst dienen und ihr Instrumente spielen und Klavier spielen, singen. Das ist genauso eine Gabe, da muss man üben, aber dass du das für den Herrn einsetzt. Was für ein Vorrecht. Also, alles, was wir haben, das haben wir vom Herrn empfangen. Das heißt nicht, dass wir es nicht entwickeln müssen. Selbst wer predigt, ich kenne niemanden, der einfach aufsteht und auf einmal wunderbar und klar und schlüssig predigt. Auch das ist eine Entwicklung, dass du lernst mit der Zeit. Und du musst bereit sein, dich da wirklich Mühe zu machen. Und zweitens sehen wir, gebe, weil du ein Haushalter der Gabe bist und kein Eigentümer. Unser Vers sagt uns in Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Du hast diese Gabe empfangen, das hat Gott dir gegeben und er will, dass du es für ihn einsetzt als Haushalter. Ein Haushalter ist jemand, der kein Eigentümer ist. Er verwaltet etwas, das jemand anders gehört. Und wir wissen, dass wir dem Herrn gehören. Das ist ein Vorrecht. Was für eine wunderbare Realität, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind. Wir haben einen gnädigen, guten Gott, einen Herrn, der uns leitet und lenkt und führt. Er hat uns diese Gaben gegeben. Wir sind Haushalter dieser Gaben. Das ist was Schönes. Denk darüber nach. Ein Haushalter ist jemand, der das Besitz von jemand anders verwaltet. Und ein Haushalter ist jemand, der zur Rechenschaft gezogen wird. Oder? Er darf nicht einfach mit diesem Besitz und Eigentum so umgehen, wie es ihm gefällt. Er muss sich die Frage stellen, was will der Eigentümer? Was will derjenige, der dem das gehört? Und der Haushalter denkt an den Eigentümer, nicht an sich selbst, weil es eben ihm unterordnet ist. Und wir haben im 1. Petrus immer wieder dieses Thema gehabt, dass wir Unterordnung haben und leben dürfen. Ich denke, es muss sein, dass als Petrus diese Sachen geschrieben hat, dass er an seinem Herrn gedacht hat und an die Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat, kurz bevor Jesus eben gestorben ist. Ich glaube, Petrus hat immer wieder darüber, also zurückgedacht an diese Zeit, diese kurze Zeit, diese 3 Jahre, wo er mit Jesus unterwegs war und alles von dem Herrn Jesus erfahren durfte. Und ich bin, natürlich kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich glaube, er hat an einem Gleichnis vom Herrn gedacht, weil das passt einfach so perfekt zu dieser Aussage. Wir haben es letzte Woche schon kurz angesprochen, aber Jesus hat in den letzten Tagen sehr ausführlich gesprochen und er hat auch in Matthäus Kapitel 24 über die letzte Zeit gesprochen. Und Petrus spricht hier, Vers 7, Ende aller Dinge ist nahe gekommen, das Ende ist da. Was hat der Herr Jesus damals gesagt, als er über diese Ende der Zeit gesprochen hat? Was war seine Lehre? Und wie der Herr Jesus wunderbar immer wieder gemacht hat, er verwendete Geschichten. Ich finde persönlich für mich die schwierigste Aufgabe und Teil einer Predigtvorbereitung ist nicht auszulegen, was in der Schrift steht meistens, weil die Auslegung sehr oft ziemlich eindeutig klar ist und du musst das halt so aufteilen und herausfinden, wie man das dann präsentieren möchte. Aber das, was schwieriger ist, sind die passenden Beispiele zu finden, um das für uns irgendwie praktisch verständlich zu machen. Der Herr Jesus war ein Meister davon. Und welches Beispiel hat er verwendet, als er über die Endzeit gesprochen hat? Matthäus Kapitel 24 finden wir Dinge, die er sagt. Und wir erkennen das auch über die Endzeit. Da sagt er Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das haben wir auch über die Jahre hindurch erlebt. Oder Vers 27, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jeder wird das sehen. Es wird keine Sache sein, wo man sich fragt, vielleicht ist er gekommen, vielleicht nicht. Bin mir nicht sicher. Ist Jesus doch da? Nein, jeder wird das wissen. Aber in Kapitel 25 fängt er an mit 2 Gleichnissen, uns zu ermahnen, uns zu lehren. Schauen wir, das erste Gleichnis war eben über die 10 Jungfrauen, die kein Öl in ihren Lampen hatten. Und kurz gesagt, dieses Gleichnis fordert uns dazu auf, dass wir nicht ein äußerliches Religiosität haben, sondern dass der Geist Gottes tatsächlich in unserem Herzen sind, dass wir eine Herzensbeziehung mit dem Herrn haben. Wenn es nur äußerlich ist, sind wir nicht bereit für sein Erscheinen. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis, das wir letzte Woche kurz angeschaut haben, und zwar das Gleichnis von den Talenten, der anvertrauten Talente. Ihr könnt, wenn ihr wollt, eben Matthäus 25 kurz aufschlagen. Wir haben hier 3 verschiedene Männer und sie haben Talente bekommen. Aber interessanterweise, und Talent ist eigentlich eine Geldsumme, sage ich mal. Diese 3 Männer haben unterschiedliche Summen bekommen von ihrem Herrn. Es steht da in Vers 14 von Matthäus 25, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen gut seine Güter übergab. So, er traut diese Menschen Güter an. Und er will, dass sie etwas damit tun. Und da steht, dass er gab den einen 5, dem anderen 2 und den dritten 1. So haben wir überlegt, okay, die Namen werden hier nicht genannt. So, ich glaube, wir müssen halt mal ein bisschen Fantasie haben. Wie hießen diese 3 Diener? Ich glaube, der erste hieß Ferdinand. Okay? Und der hat 5 Talente bekommen. Ich glaube, das ist sicher ein sehr jüdischer Name, oder? Ein sehr israelischer Name, Ferdi. Der Ferdi hat 5 bekommen. Und dann gab es den Herbert, Bertel. Bertel hatte den 2 Talente gekriegt. Und dann gab es Gustl. Also Gustav hat 1 Talent bekommen. Das ist ein Beispiel. Aber versuchen wir uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Das sollen normale Menschen sein. Okay, sie kriegen das. Was haben sie damit gemacht? Der Ferdi war sehr, sehr weise. Ferdinand hat seine 5 Talente eben auch eingesetzt. Und dann Vers 21 sagt, nachdem er zurückgekommen ist, der Meister, sein Herr, hat gesagt, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen und ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. 5 Talente, das ist super. Der Herbert, der Bertel, der hatte ziemlich, also nicht mal so halb so viel wie Ferdi bekommen hat. Der hat nur 2 Talente gekriegt. Aber was macht der? Der Herbert ist ganz tüchtig auch. Und er sagt, okay, ich habe weniger gekriegt, aber dann mache ich das, was ich kann mit dem, was ich bekommen habe. Und Vers 23, nachdem der Herr zurückkommt, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Seht ihr da, deine Gaben unterscheiden sich von den Gaben anderer Menschen. Das ist völlig okay. Ganz in Ordnung. Schau nicht jemand anders an und sag nur, wenn ich nur diese Gaben hätte oder so viel hätte, wie der da hätte. Warum habe ich so wenig oder warum bin ich so anders? Das ist wieder ganz falsch. Warum? Dann schaust du auf dich selbst. Wer hat die Gaben verteilt? Wer hat dich so gemacht, wie du bist? Wer ist gnädig für dich, wie du bist? Gott. So schau auf ihn. Und sag, Herr, das, was du mir gegeben hast, das setze ich für dich ein. Und ich freue mich, dass ich das machen kann. Und jedes Mal sagt der Herr in diesem Gleichnis, ich habe dir wenig gegeben. Und du warst treu damit. Und jetzt, was sagt er? Jetzt, was will ich tun? Ich will dich über vieles setzen. Wir machen das nicht, damit wir belohnt werden. Aber dieses Prinzip ist, Gott ist immer einer, der seine treue Diener gerne und mit Freude belohnt, mit himmlischen Schätzen. Und das ist wirklich, das sind die wahren Schätzen. Nicht Geld oder irgendwelche Anerkennung irdisch. Weißt du, was so schön ist? Wenn du deine Gaben leidenschaftlich, voller Liebe für den Herrn einsetzt und du siehst, dass andere, die nächste Generation, dich beobachtet und merken, was für eine Freude du hast, den Herrn zu dienen. Ja, ich sage das immer, ich glaube, man muss das auch immer sagen, nicht mit Vollkommenheit, das gibt's nicht. Die sehen auch, wie du eben versagst ab und zu oder vielleicht sogar eine schwierige Zeit durchgehst und es wirklich eine schwere Zeit ist. Aber wie du dann wieder aufstehst und deine Gaben weiterhin für den Herrn einsetzt, die nächste Generation schaut das an und sie erkennen, da ist was dran. Da ist eine Freude im Herrn, das nur meine Eltern haben. Die Erwachsenen, die ich betrachte, sie werden angezogen zum Herrn, nicht nur durch das verkündigte Wort, sondern auch durch das gelebte Wort. Und beides ist wichtig. Was für eine wunderbare Belohnung, dass der Herr durch uns wirken kann. Aber wie war es mit Gustl? Wie war es mit Gustav? Der hat am allerwenigsten bekommen. Was hat der gemacht? Und es steht hier, dass er verschiedene Begründungen hat, um ganz anders damit umzugehen. Als der Meister zurückkam, hat er nur ein Talent. Er hat nichts gewonnen. Vers 24, da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. So, der dritte Mann, der dritte Diener, Gustav, sagt, ich habe ganz andere Ansichten gehabt als die ersten zwei. Ersten sagte, du bist ein harter Mann. Was sagt er damit aus? Ich kenne dich besser als die anderen. Also du bist ein harter Mann. Stimmt das aber? Haben wir irgendwas hier gesehen? Heute gibt es auch Menschen, die sagen, nein, Gott dienen, der wird von mir irgendwas verlangen, dass das einfach hart sein wird. Er ist nicht gnädig, er ist nicht gut, er ist nicht treu, er ist nicht einer, den ich vertrauen kann. Ich fürchte mich vor diesem Gott, ihm wirklich alles zu geben, was in meinem Leben ist. Er ist ein harter Gott, es wird sich nicht auszahlen. Das ist leider eine Ansicht, die gepflegt wird, weil man Angst hat. Weil zum Schluss sagt er auch, ich fürchtete mich. Was hat er dann getan? Er ging den sicheren Weg, menschlich betrachtet. Wie kann ich auf Nummer sicher gehen, dass ich nichts verliere? Dass ich alles behalte, was ich bekommen habe? Weil Er sieht diese eigene Talent nicht als Haushalterschaft, sondern als Eigentum. Das gehört mir. Das werde ich jetzt für mich behalten. Und wie mache ich das am besten? Ja, ich werde das dann begraben und so machen. Warum? Ich weiß, dass er ein Mann ist, der erntet, wo er nicht sät und sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Aber so bin ich nicht. Ich bin nicht wie er. Er hat immer Erfolg, aber ich nicht. Ich muss auf meine Sachen eben aufpassen. Und so, ich werde es dann in der Erde begraben. Und dann, wenn er zurückkommt, oder vielleicht kommt er gar nicht zurück, und dann gehört es mir, wenn ich zum Wechselgeld, also zum Bank bringe, dann muss ich auch angeben, wo ich das her habe, und dann gehört es ihm. Aber jetzt gehört es mir. Vielleicht kommt er nie wieder zurück. Ich fürchte mich. Daher behalte ich das, was ich bekommen habe, für mich. Das ist natürlich eine Umgangsweise, das Egoismus pur darstellt. Es dreht sich um mir, den einfachsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes, wo ich gar keinen Glauben und Vertrauen haben muss, wo ich aus meiner innerlichen Ängste heraus mich verleugne, dem Herrn Jesus nachzufolgen, dem Herrn Jesus zu vertrauen und meinen Weg gehe. Aber schau, was wir hier finden in Vers 26. Da sagt der Herr und antwortete und sprach: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und wir dürfen Vers 29 hier, wo das genommen wird von dem, der nicht hat, nicht als eine böse Handlung Gottes betrachten. Das sind eben Menschen, wie die hatten was, das sie einsetzen konnten, und sie haben sich eben geweigert, das zu tun. Und deswegen haben sie nichts. Es lohnt sich immer, unsere Gaben für den Herrn einzusetzen. Die Frage zu stellen, wie kann ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, wie kann ich Gott dienen damit? Weil Gottes Zinsen sind immer die besten. Und das dauert in Ewigkeit. Wir sehen hier leider eine sehr traurige Sache, weil Vers 30 geht dann weiter und sagt: Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Eine Erwähnung für das Endgericht in der Hölle, getrennt von Gott, wo man eben Zähneknirschen und Heulen erlebt. Wir haben hier eigentlich eine Darstellung von einem Mensch, der den Meister gar nicht kennt. Und wenn wir das jetzt auf unserer geistlichen Ebene dann anwenden, dass wenn wir unsere von Gott gegebene Gaben in keiner Weise für Gott einsetzen möchten, müssen wir selbst die Frage stellen: Kenne ich Gott überhaupt? Wieso würde ich das nicht tun wollen, wenn ich diesen Herrn Jesus wirklich kenne, was er für mich getan hat, was er für mich gegeben hat, was er mir versprochen hat, was eigentlich überhaupt sinnvoll und wertvoll ist in diesem Leben? Der Herr Jesus wirkt an uns und verändert uns und zeigt uns das zunehmend mehr und mehr. So, es dreht sich hier um Jesus. Es dreht sich hier darum: Gebe, weil du ein Haushalter bist. Du bist kein Eigentümer. Gott, der Herr Jesus hat dir Gaben gegeben. Nütze die für ihn. Du wirst das niemals bereuen. Nun, unser letzter Punkt heute, unser zweiter Punkt ist: Gott schenkt uns Gaben, damit wir diese Gaben in Abhängigkeit von ihm ausüben. Er sagt nicht: Du, ich habe dir diese Gaben gegeben und jetzt schau, dass du irgendwie damit zurechtkommst. Nein, er gibt uns die Gaben und dann gibt er uns die Kraft, um das zu tun. Und die Fähigkeiten dazu. Er hilft uns Schritt für Schritt. Das ist wie dieses Beispiel, das ich mal gelesen habe von diesen zwei Türen. Das eine ist Gottes Wille und das andere ist mein Willen. Und das, wo es Gottes Wille ist, gehe ich durch diese Tür, sage ich: Oh, das ist zu schwer, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich gehe da nicht durch. Ich gehe meinen Weg, weil das einfacher ist. Dann machst du die Tür auf, du gehst durch und auf einmal ist es extrem schwer. Immer wieder hast du Schwierigkeiten, immer wieder erlebst du echte, unüberwindbare Hürden und alles Mögliche. Du sagst, Mann, mein Weg war gar nicht so einfach. Dann gehst du wieder raus und sagst, okay, ich gehe jetzt eigentlich. Herr, es tut mir leid, vergib mir, ich gehe deinen Weg. Man macht Gottes Plan, Gottes Weg auf. Geht durch diese Tür und auf einmal merkst du, ja, es gibt Hürden, ja, es gibt Herausforderungen, aber irgendwie werde ich getragen. Irgendwie hilft der Herr mir durch diese Herausforderung. Er stärkt, es ist nicht alles einfach und immer alles rosig, aber er stärkt mich, er hilft mir, er trägt mich durch diese Zeit. Was ist der Unterschied? Dein Weg ist ohne Gott und ohne seine Kraft. Der Weg Gottes ist mit Gott und mit seiner Kraft. Und seine Kraft ist unendlich. Er ist treu. Er hilft dir, jeden Schritt weiterzugehen. Wir sehen hier, dass wir vom Herrn abhängig sind. Wenn wir Gaben haben, wenn wir wichtige Fähigkeiten haben, tun wir das nicht in eigener Kraft dann für den Herrn einsetzen, sondern wir dienen in seiner Kraft und ihm zur Ehre. Jeremia hat das so wunderbar dargestellt in Jeremia 9, Vers 22 bis 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Wo hast du deine Weisheit her? Von Gott. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Wo hast du das her? Von Gott. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Wo hast du das her? Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat. Und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Das ist die Realität, das im Alten Testament auch klar verkündigt wird. Freue dich nicht über was du bist. Das hast du vom Herrn. Freue dich und rühme dich über die Tatsache, dass du Gott, den Schöpfer des Universums, dein Herr, kennen darfst. So, wenn du sprichst mit deiner Gabe, spreche als Botschafter Gottes im Einklang mit Gott. Manche würden sagen, dass wir hier in dieser Vers 11 in 1. Petrus 4 eine bestimmte Gabe finden. Und zwar das Gaben des Hirtenlehrers oder des Evangelisten, der Verkündiger. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir hier eine allgemeine Darstellung von Sprechen haben. Weil es ist nicht nur der Prediger, der ein Zeuge des Herrn ist, sozusagen ein Sprecher für den Herrn ist. Wenn du dich und zu Recht als Christ identifizierst und dann sprichst du, jeder, der weiß, dass du den Herrn Jesus kennst, wird denken, dass du sprichst, wie der Herr das will oder wie ein Christ sein soll. So jedes Wort, das du und ich als seine Kinder aussprechen, wir dürfen das tun, als wie es hier steht, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Ist das, was ich sage, wie ich meine Gabe einsetze, tue ich das in einer Art und Weise, dass Gott, damit Gott die Ehre bekommt? Weil das ist, wie es dann abschließt zum Schluss hier im Vers 11, oder? Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Sehen Menschen an meiner Ausübung, vielleicht bin ich EDV-Techniker und ich diene in der Gemeinde mit EDV, mit meiner Gabe, oder in der Arbeit bin ich EDV-Techniker und in der Arbeit sage ich dies und jenes und die Leute erkennen, der ist ein Christ, der redet und handelt anders als andere Menschen. Du bist nicht das Wort selbst. Du hast keine neuen Offenbarungen. Aber was du vermittelst, zeigt den Gott, woran du glaubst. Aus deinem Herzen kommen deine Worte. So, was kommt aus deinem Herzen? Wie redest du? Die Gaben, die du hast, die du einsetzt und dann sprichst. Wie zeigt das auch, dass Gott in deinem Leben wirkt und dass du als Botschafter Gottes dienst, als Diener, als Haushalter, als einer, der das die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, verwaltet und nicht als Eigentümer. Diese Abhängigkeit, wo ich erkenne, ich darf und muss im Einklang mit Gott jeden Tag sogar meine Worte aussprechen, meine Zunge ist etwas, das gefährlich ist, aber es ist auch etwas, das heilen kann. Heilende Worte. Und du erkennst das. Und dein Ziel ist, dass deine Zunge immer dazu beiträgt, dass das Heil des Herrn verkündigt wird, diese Gnade und Liebe Gottes gesehen wird. Da sind wir abhängig von seiner Gnade, um so zu sein. Und der nächste Punkt, das er uns gibt in Vers 11, ist, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Wenn du dienst, das Wort dienen ist auch das allgemeine Wort für dienen. Das kann alles Mögliche beinhalten. Und deswegen finde ich, dass in beide dieser Situationen wir allgemeine Aussagen haben. Wenn du mit deiner Gabe dienst, aus welcher Kraft? Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wenn du merkst, dass du in eigener Kraft das tust, du wirst merken, dass du an deine Grenzen kommst. Und manchmal ist es schon etwas zum Überlegen. Vielleicht komme ich an meine Grenzen, vielleicht deswegen, weil ich versuche, Gott zu dienen in einer Art und Weise, die er gar nicht will. Dann muss ich überlegen, tue ich das, weil Gott das will? Vielleicht habe ich irgendeine gesetzliche Denkweise und denke, ich muss so, so, so und so und so und so und so. Und wenn man so denkt, dann kommt man sehr oft an den Grenzen, weil Gott gar nicht so gesetzlich ist. Er ist nicht so. Dass wir überlegen, Herr, ich komme an meine Grenzen, es geht nicht weiter. Was möchtest du? Zeig mir, wie ich in deiner Kraft dann eben dienen kann. Wie ich in deiner Macht, mit deiner Führung dir dienen kann. Du wirst auch merken, dass du dienst in eigener Kraft, wenn es von dir gar kein Glauben verlangt. Wenn alles einfach ist. Du stoßt nicht auf deine Grenzen und nicht mal annähernd stößt du auf deine Grenzen. Das ist alles ganz einfach. Dann bist du auf den anderen Weg, andere Richtung. Du kannst auf beide Seiten des Pferds abfallen. Und das ist genauso eben in eigener Kraft dienen, als wenn man zu viel macht. Man macht zu wenig und man lässt sich, dass es immer nur im Komfort hat und immer nur leicht und einfach. Man bleibt in der Kuschelecke und sagt, Gottes Wille ist, dass ich immer in der Kuschelecke sitze. Es gibt Zeiten, wo du dich in der Kuschelecke wirklich dich so zurückziehen sollst. Aber er hat uns nicht dazu berufen, in der Kuschelecke zu leben. Wir müssen hinausgehen. Ihr kennt schon die Kuschelecke, oder? Im Kindergarten, oder? Wart ihr auch schon gerne da? Okay. Das ist ein toller Ort für Kindergärtner. Kindergartenkinder. Du merkst auch, dass du in eigener Kraft dem Herrn dienst. Wenn du nicht bereit bist, etwas zu tun, das ganz klar und deutlich, eindeutig sein Willen ist. Aber du machst es deswegen nicht, weil du sagst, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Vielleicht ist es etwas, wozu der Herr dich berufen hat zu tun und du weißt, dass es schwer sein wird. Du weißt, dass es mit Risiko verbunden ist. Und deswegen sagst du, nein, das kann ich nicht machen. Ich denke an einen besonderen Vorbild, den ich hatte. Ein gewisser Mann, der heißt Charlie Ellis. In den 80er Jahren war er mit uns in Iowa, wo mein Vater Pastor war in einer Gemeinde. Und der Herr hat ihm eben dazu auf den Herz gelegt, seine Gaben nicht in Amerika einzusetzen, sondern Charlie wurde vom Herrn dieser Wunsch und Anliegen gegeben, dass er in Deutschland dem Herrn dient. So dieser richtig Amerikaner. Charlie war ich bin auch Amerikaner, ich bin so ein Mischding, bin hier geboren und so weiter, ihr kennt meine Geschichte, aber Charlie war ein richtiger Amerikaner. Der hat T-Shirts gehabt, wo drauf stand Peanut Butter. Also, und das war, bevor es überhaupt Peanut Butter gab, also Erdnusscreme. Und der war ein Verfechter von Erdnusscreme. Der war durch und durch Amerikaner. Und das hat er einfach so zugegeben. Ich bin so, aber der Herr will, dass ich nach Deutschland gehe und ich mache das. Im Vertrauen. Und die schon länger in der Gemeinde sind, kennen diese Geschichte. Er ging hin, er hat seine Auf und Ab. Der Herr hat dann aber Menschen zum Glauben gebracht. Der Charlie war ein Basketballspieler. Er war wirklich gut. Es war eigentlich schlimm, gegen ihn zu spielen. Aber der konnte überall treffen. Und Charlie geht da und was tut er? Er nutzt sein Basketballgabe. Du sagst, das ist keine Gabe. Wieso nicht? Seine Fähigkeit. Was hat er getan? Er spielt Basketball mit Ungläubigen. Schlimm. Was? Ja, warum nicht? Zeig Liebe. Was, du darfst kein Basketball genießen und Menschen kennenlernen? Natürlich. Wieso nicht? Und dann, als er Basketball gespielt hat, ich weiß nicht die Details, ob das jetzt eine Liga war oder irgendwie, aber der hat einen gewissen Christoph Rüttgers beim Basketballspielen kennengelernt. Und die, die Christoph kennen, der ist ja so groß, gut geeignet für Basketball. Christoph, ungläubig, kennt den Herrn gar nicht, studiert Philosophie auf der katholischen Universität. Und so ist wirklich entmutigt von dem, was er lernt, weil er durch diese Philosophiestudium gelernt hat. Philosophie hat keine Antworten. Es hat nur mehr und mehr Fragen. Wir haben jetzt die nächste Frage. Und sobald irgendeiner kommt und sagt, du, ich habe Antworten, dann sagen sie, na, da hast du nichts verstanden. Und wir sagen, du, nicht nur wir, Gott sagt, es gibt absolute Wahrheit, es gibt Antworten. Und der Charlie, Uramerikaner, und Christoph, Philosoph aus Deutschland, treffen sich beim Basketballspielen. Und was tut Gott? Ein Wunder im Leben von Christoph. Und wisst ihr, das geht jetzt schon Jahre zurück. Charlie ist Mitte 80er Jahren nach Deutschland gegangen. Ich weiß nicht, wieso Anfang 2000 oder so ist Christoph zum Glauben gekommen oder kurz davor. Und jetzt sind wir 2020. Wisst ihr, wer Christoph ist? Er hat bei uns schon öfters gepredigt. Er ist Pastor der Gemeinde da in Ingolstadt. Aber hättest du Charlie damals die Frage gestellt, ist es in eigener Kraft möglich, in Deutschland eine Gemeinde zur Ehre des Herrn zu gründen, das dann zum Schluss wirklich von Deutschen geführt wird, wie es jetzt der Fall ist, die wirklich bibeltreu sind, die wirklich Jesus lieben, die keine Angst haben vor ihrer Gesellschaft und Kultur, sondern mit Freude Jesus nachfolgen? Was hätte er gesagt? In eigener Kraft hätte er gesagt, nein, in eigener Kraft ist es nicht möglich. Ich kann es vergessen. Aber in der Kraft Gottes ist alles möglich. Gott braucht nicht Menschen, die irgendwie Superhelden sind. Gott sucht Menschen, die einfach bereit sind, die Gaben, die sie haben, für ihn einzusetzen, wie die sind. Wenn du ein Peanut Butter T-Shirt tragen willst, dann trag dein Peanut Butter T-Shirt. Wenn das deine Persönlichkeit entspricht, macht nichts. Sei, wer du bist, aber nütze deine Gaben für den Herrn. Und genieße das, was er in deinem Leben tun kann. Wenn du dich mit den drei Knechten aus dieser Stelle vergleichst, mit wem bist du am nächsten zu vergleichen? Warum machen wir das? Das sagt uns eben, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wieso wollen wir dienen? Damit Jesus die Ehre bekommt, weil er unser Herr ist. Amen.